Das ist, wenn ich das richtig sehe, schon Universal, wo da läuft. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu früh losgegangen, könnte ich mir vorstellen. Aber wir hören es pünktlich, ich verspreche es euch, pünktlich. Am 8. starte ich dann die Sendung richtig, so wie sie auch im Programm steht. Und jetzt, würde ich sagen, haben wir etwas anderes vor, dass euch klar wird, um was das es geht.
Stadtfilter Radio.
Stadtfilter.
Und der Kläffer vom Dienst? Nein, das ist nicht der DigiChris. Der DigiChris ist unser Experte vom Dienst. Hallo DigiChris.
Hallo miteinander.
Und wie geht's dir so?
Du, ja, so wie gut. Und ja, eben was ich in die Shownotes geschrieben habe, in die Pre-Show, und ich habe geschaut, nein, das Lokal hat es nie in Winterthur gegeben. Ja, Zirbelkugeln, das ist so ein ja, Retro-Fastfood-Lokal. Zumindest in der Enge ist Geschichte. Und
du wirst nostalgisch, glaube ich, gehöre ich da raus.
Ja, ich kann sagen, halt, zu meiner Kanti-Zeit ist man halt sicher einmal in der Woche. Die Silberkugel hat halt einen Burger, Chicken Nuggets. Also, es ist jetzt nicht, wie sagen wir, die gastronomische.
Ja.
Der gastronomische Orgasmus gewesen, aber es ist einfach trotzdem, du bist halt während 3 Jahren Kanti so oft eh gewesen und ja.
Bin im Fall nicht sicher, ob es Zwinti nicht auch eins geht.
Also, ChatGPT meint nicht, es hätte mal ein Sindis gegeben, aber eine Silberkugel hätte es nicht gegeben.
Ah, ich verwechsle es vielleicht mit dem Sindis, genau, das kann sein. Aber das ist noch so ein bisschen vor McDonald's gewesen. Das ist so Fast Food. Kann man sagen, dass das so die Fast Food-Ära in der Schweiz eingeläutet hat?
Würde ich sagen, ja. Und eben, du hast halt die roten Sessel gehabt und die, eben, wer es nicht kennt, die runde Holz, wie sagen wir, Holztisch, und eben hast halt gesagt, eben, ich will jetzt ein Silberbeef mit Pommes frites und mit Käse, und hast dann ihr ein Zettel bekommen und bist dann zu der Kasse und ja.
Aber eben, dass man das historisch richtig verortet, wann ist das gewesen?
Ich glaube, es gibt eben einen SRF-Beitrag so Ende 60er Jahre, wo das losgegangen ist.
Ah, doch schon so alt. Also das hätte man jetzt müssen vorbereiten. Ich schaue mal. Ist das, ich erzähle noch ein bisschen weiter, was du für Erinnerungen hast. Ich schaue mal, ob ich den auftreibe.
Also ich kann es nur sagen, eben auch, wo wir halt damals noch mit den Eltern sind Skifahren auf Graubünden, dann ist man auch in die Silberkugel, hat dort halt eben das Beefy, also was halt der Big Mac ist, aber ich würde sagen, wahrscheinlich qualitativ schon noch ein Bier ein bisschen besser. Und ja, eben einfach das, was, eben ich bin ja noch nie in Amerika gewesen, aber einfach das Ding wie halt so ein typischer, wie sagen wir, Foodstop, oder jetzt ist mir gerade das Wort entfallen, wie damals das nennen, einfach irgendwo am Highway, die Restaurant ist genau das gewesen.
Ja.
Eben, ich habe gefunden, also nochmal, es ist nicht der gastronomische Höheflug war, aber ich finde doch eben, die Burger sind sicher besser als im McDonald's.
Sicher?
Ich habe doch gefunden, und eben, du hast sie ja in der Regel auch mit Messer und Gabel gegessen.
Das, also siehst du, ich bin völlig, das ist ja, völlig an mir. Weil ich muss sagen, ich bin vom Land gewesen, und da haben wir gesagt, also so etwas, das ist das Dekadenteste, wo gibt es. Das kommt bei uns nicht in die Tüte. Wir essen da, wenn schon, tun wir selber kochen. Und wenn nicht, dann tun wir etwas Vernünftiges essen, aber ganz sicher nicht so Fast Food. Das ist so, hat das mit dem allgemeinen Anti-Amerikanismus zu tun gehabt, oder ist das einfach so ein bisschen wie soll ich sagen, einfach nicht so angesagt gewesen, oder?
Ich weiss jetzt nicht, ob du das unbedingt mit Amerika verbunden hast. Ich weiss nur auch, du hast eben Silberkugel in Herliberg. Oder warte, nein, Herlisberg hat es geheißen, also eben, wenn du nach Chur gefahren bist, und anscheinend bist du auch die Silberkugel, auch wenn es eine Autobahnraststätte war, von aussen reingekommen, und anscheinend alle Bauarbeiter sind dort halt am 10 Uhr gehen, irgendein Sandwich essen, einen Kaffee trinken.
Ja. Also ich bin nicht sicher, das müsste jetzt der SRF-Beitrag sein, aber bis jetzt sieht man nur Killenglocken.
Ah, doch, ich glaube, ich weiß, wer das ist.
Hört man 12 dumpfe Schläge vom St. Peter-Turm und das Knurren von 500.000 hungrigen Mägen.
Okay, sehr dramatisch. Und jetzt? Ich liebe die szenischen Einstiege, die nicht auf den Punkt kommen. Sag mal, was soll denn das? Ich bin nicht sicher, ob ihr diesen Beitrag fertig schauen könnt, aber...
Ja.
Aber es ist immer noch Glocke.
Ja.
Das hat es bei uns in den Gebührengeldern, hat es das da?
Ja.
Also...
Ja, nicht, ich habe gerade eine Dramatik, dass halt jeder dort hingeht und seinen Burger aber schlitzt und da, ja.
Ja, genau, man sieht Zürich. Ich würde sagen, du hast recht, so in den 60er Jahren, die Leute steigen ins Tram ein. Also wir haben noch, ich würde jetzt sagen, das reizen wir jetzt aus, oder? Punkt 7:30 fangen wir an, und wenn der SRF nicht zum Punkt kommt, sind sie selber geschuld.
Ich glaube eben, ich habe das Video auch gesehen, ich glaube, du siehst schon einfach Leute, die rumrennen,
ja, genau.
Essen und so alles.
Also ja, bis jetzt wird noch nicht gegessen, bis jetzt sieht man nur so die Beine von den Leuten. Aber es ist recht, es ist lustig, wie retrofuturistisch das Zürich wirkt. Jetzt hocken sie an, jetzt. Und ja, genau, das ist im Restaurant. Und jetzt hocken sie am Tresen. Und das, also wenn du das so anschaust, dann findest du eigentlich, jetzt hast du einen, der die Burger brötelt, dann findest du eigentlich, das sieht recht, man kann sich vorstellen, warum, wo du das gesagt hast, dass das so ein Inbegriff auch ist von Zukunft und von die Welt entwickelt sich weiter, oder? Das kann man schon sagen.
Ja, ich denke eben halt damals, dass du halt, ja, Mittagspause ist irgendwie, ja, eben da, gut, damals hat es noch keine Smartphones gehabt, du willst während der Mittagspause vielleicht sogar noch ein Protokoll durchlesen und so. Ich glaube, da passt die Musik, ja, noch ja. Ziemlich gut, ja.
Also es ist jetzt ein bisschen ein Fehler natürlich, dass mir da einen Clip ausgesucht hat, der keinen Kommentar hat. Aber man sieht jetzt die Leute, die sich die Burger reinhauen. Und du hast recht, sie haben alle ein schönes Geschirr vor sich. Sie brauchen Messer und Gabel, Burger allerdings trotzdem mit Servietten und ohne Besteck. Und ich würde sagen, wir hören das jetzt noch fertig. Also nein, wir hören es nicht fertig, aber in 10 Sekunden fahren wir dann mit der Sendung an.
Wenn es in Zürich Mittag ist, kann man dort, wo kein Geld verdient wird, auch solche Bilder erleben.
Jetzt wäre natürlich der Text gekommen, aber jetzt machen wir trotzdem mit unserer Sendung an. Also da ist der Nerdfunk.
Nerdfunk. Herzlich willkommen zum
ein abrupter Kurswechsel, DigiChris. Wir haben vor dieser Pre-Show, wo wir ein bisschen in die Vergangenheit geschaut haben, sind wir jetzt in der Gegenwart und vielleicht sogar schon in der näheren Zukunft.
Ja, wir haben wieder mal Patch Tuesday. Ich habe mir so ein paar Nachrichten rausgesucht, wo ich finde, ja, müssen wir darüber reden. Und,
reden wir darüber.
Ich fange mal an mit etwas, da geht es ums Gaming, um die sogenannte Xbox. Microsoft hat ja eine Spielkonsole-Plattform, Xbox, und um die steht es nicht so gut. Es hat damit angefangen, eben, dass zum Beispiel die Hardware in der letzten, die müsste 2020, so wirklich in der, im Peak von Corona, ist die lanciert worden und mittlerweile ist die teilweise sogar teurer geworden. Und wenn man jetzt halt einfach will spielen, klar, du kannst dein Smartphone nehmen, dein iPad, du kannst eine Nintendo Switch nehmen, du kannst eine Playstation nehmen und eben die Xbox, und irgendwie, ja, sind da die News nicht so gut gewesen. Und
ja, warum denn?
Also, etwas, wo Microsoft wahrscheinlich gemacht hat, wenn du jetzt halt das Mario willst spielen, musst du ja eine Nintendo-Konsole posten. Und wenn du halt irgendein Gran Turismo, das Rennauto willst, dann musst du eine Playstation posten. Und ja, wenn du zum Beispiel Forza Horizon oder Halo, das Ballerspiel spielen, musst du eine Xbox kaufen. Und jetzt hat Microsoft irgendwie mal angefangen, vor ein paar Monaten, wir tun die Plattform auf. Also nach dem Motto, die Konsole, also die Hardware, das kleine weiße Büchschen, das du unter dem Fernseher stellst, ist uns gar nicht mehr so wichtig. Also, dass die wie die Plattform aufgeben, einfach, ja, wir sind nur noch Publisher. Wir tun nur noch die Titel raushauen. Und was jetzt auch noch vor ein paar Tagen passiert ist, Microsoft hat den sogenannten Game Pass. Das ist wie Netflix einfach für Spiele. Und da haben sie die Preise massiv erhöht. Wir in der Schweiz sind jetzt noch einigermaßen verschont geblieben, also prozentual gesehen. Aber teilweise in den USA teilweise 50% mehr. Und da hat es also, ich habe es glaube ich irgendwie gepostet auf Twitter, ich habe momentan nur noch zwei Typen auf Typen von Video auf YouTube. Eben, der Microsoft ist dead oder Game Pass ist dead oder halt Frau Thunberg wegen irgendeiner Casa Flotilla.
Okay, und, aber für die, die jetzt da in dem Geschäft nicht so drin sind, in dem Gaming-Business, was heisst das, warum macht Microsoft das?
Also man muss sagen, Microsoft, und wir kommen dann nochmal dazu, so wegen Game Studios kaufen. Microsoft hat tatsächlich so Studios, also Firmen, die Games entwickeln, massiv eingekauft. Das eine Bethesda, da kann man an Doom, Quake denken. Das kennt man wahrscheinlich auch, wenn man nicht ein Hardcore-Gamer ist. Sie haben Activision Blizzard, Stichwort Call of Duty, gekauft. Und natürlich, wenn man halt 44 Milliarden für so ein Studio ausgibt, werden wahrscheinlich die Aktionäre sagen, hey, hallo, aber das Geld muss irgendwie wieder reinkommen.
Kann man da sagen, dass es einfach eine strategische Neuorientierung ist? Sie wollen weg von der Hardware und sie wollen mehr einfach mit Inhalt Geld machen?
Ich verstehe es momentan auch noch nicht ganz, was sie gemacht haben, weil eben gerade wie sie es kommuniziert haben, glaube ich, suboptimal, weil eben auch wenn du sagst, in Englisch, we have exciting news, also wir haben wunderschöne Neuigkeiten, ja, zahlst halt, wenn es dumm geht, 50% mehr. Und ja, du hast zwar noch das und das, auch wenn du es nicht brauchst, ja, du zahlst jetzt halt einfach, je nachdem, 30 Stutz pro Monat für das. Mhm. Also ich glaube, sie haben es einfach katastrophal kommuniziert und ich frage mich schon, hat Microsoft nicht irgendeine PR-Abteilung, die hätte können denken, dass die Leute das nicht so lustig finden, weil du weißt ja auch, es werden all die Dienste, also Netflix, Spotify, werden teurer und jetzt ja, nochmal genau. Etwas wird teurer, also dass da die Leute vielleicht nicht so Freude haben.
Genau, könnte man natürlich aus der Sicht von uns Konsumentinnen und Konsumenten liegt es auf der Hand, dass wir das nicht toll finden, aber aus der Sicht von Microsoft und von den Anbietern ist es wahrscheinlich einfach ein Zeichen dafür, dass man sagt, die Leute sind sich gewöhnt zu zahlen, die Leute, wir leben jetzt inzwischen, sind wir halt in dieser Abo-Ökonomie, in dieser Abo-Wirtschaftsform angekommen, also wird alles veraboisiert. Hardware wird vielleicht nicht mehr so wichtig, aber dafür, wenn wir einfach, das ist ja Microsoft, ich meine, die sind auch Vorreiter gewesen mit dem Abo Microsoft 365. Das hat dort eine lange Tradition, dort sind sie zusammen mit Adobe. Das ist wahrscheinlich jetzt 12 Jahre her Vorreiter von dem. Und darum wundert mich jetzt das als Außenstehende, wo sich auch immer ein bisschen darüber wundert, dass das Game-Ding ist also ein bisschen ein Anhängsel von Microsoft, oder? Wo gar nicht so richtig zu dem Konzern passt, wo sich sonst so, eben, man könnte auch darüber reden, dass sie ja die Cloud-Dienstleistungen für diverse Kantone da in der Schweiz verkaufen und dass es Protest gibt, dass da heikle Daten, habe ich jetzt zum Beispiel in meinem Social-Media-Feed hineingehabt, dass da heikle Daten in dieser Microsoft-Cloud hineinlandet, aber eben, da passt das Game-Anhängsel auf eine Art nicht so dazu, außer wenn du sagst, Game ist einfach ein weiterer Kanal von Inhalten, den man kann mit dem Abo-Modell bewirtschaften.
Würde ich auch sagen, und ich glaube immer noch, irgendwann, dass es mal ein Microsoft-Abo gibt, bis jetzt kannst du ja eigentlich Windows als Privatanwender ja noch nicht im Abo haben. Als Firma, Logo, aber dass irgendwann mal ein Abo rausschmeißt, wo du halt gesagt hast, eben dein Windows hast, dein Office, deine Storage, also OneDrive, also wo du deine Fotos aufladen, dass irgendwann so ein All-in-One-Paket bringt. Das ist irgendwann so, ich glaube, ich habe mal irgendwie in einem Realitätsabgleich so die Prognose gewagt. Ich glaube, die werden schon ein bisschen da raus, weil klar, eine Xbox, was habe ich zahlt damals? 299 Franken. Und wenn du jetzt aber halt jeden Monat für alles, eben Windows, ich sage jetzt, vielleicht haben sie ja mal ihren Musikdienst oder ihren, wie sagen wir, ein Franchise, also ihren Wiederverkäufer, dass man einfach sagt, ja, du zahlst jetzt Microsoft 50 Franken pro Monat und du hast einfach all in, du hast alles dabei. Mach doch das. Das wäre die Aktionäre wahrscheinlich ziemlich schön finden.
Ja, genau. Ich glaube, das ist genau das, weil es kommt die ganze Zeit kontinuierlich Geld rein. Man weiss, wie viel das jeden Monat in die Kassen kommt. Das gefällt den Aktionären. Und eben, es gibt ja das, andere sind da vorpresst oder machen das schon länger. Apple mit dem Apple One hat so ein Abo, wo alles drin ist. Wo, wenn du einfach sagst, ich will alles von Apple, was es so an Dienstleistungen gibt, dann kannst du das haben. Und es ist, ich bin jetzt gar nicht sicher, hat es das in den USA zumindest mal gegeben, so ein Abo, wo du dann auch die Hardware drin hast, wo du immer das neueste iPhone überkommst. Also das ist eigentlich ein kleines Zeichen von der Zeit. Aber man muss natürlich sagen, aus Sicht von der Nachhaltigkeit und von Leuten, die sagen, ich will meine Geräte jetzt einfach so lange brauchen, bis sie aus meiner Sicht amortisiert sind, ist das natürlich eine schlechte Entwicklung.
Ist das so? Und ich glaube, Microsoft hat irgendein Abo, wo du halt deine Xbox überkommst, Apple hat es oder teilweise halt Mobilfunkprovider haben das. Ich glaube, dort sogar heisst es halt nach 2 Jahren, gut, du hast, glaube ich, jedes Jahr hast ein neues iPhone, dass du alle 2 Jahre ein neues Gerät überkommst. Und sie sagt dann schon, sie sagt jetzt to refurbish. Wie tut man das am besten übersetzen?
Ja, aufmotzen, würde ich jetzt sagen. Also wieder, dass man es wieder kann verkaufen, sagen wir so.
Und so, also das ist sicher ein Trend, ob die jetzt gut oder schlecht ist. Aber klar, wäre ich Aktionär, fände ich es auch schöner, wenn, wenn jetzt halt der Schüssler und der Schmied jeden Monat, ich sage jetzt 50 Franken zahlen, anstatt vielleicht einmal alle 3 Jahre 1000 Stutz, ja. Und dann gibt es noch der Tochter, wo dann vielleicht das als, ja.
Ja, ich verstehe. Also ich verstehe, warum das die Unternehmen das machen, aber ich verstehe aus Konsumenten. Hast du denn das Gefühl, wir Konsumentinnen und Konsumenten finden das einfach toll, wir machen da mit, oder wird es da irgendwann einmal auch einen Aufstand geben und die Leute sagen, dann hat halt das Linux dann irgendwann mal doch so viel Zulauf. Der Mege, du hast ja den Realitätsabgleich schon erwähnt, der wird dann sagen, jetzt ist das Jahr vom Linux-Desktop da, weil einfach die Leute die Schnauze voll haben und ganz sicher kein Windows-Abo haben. Ich will zum Beispiel kein Windows-Abo, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn Microsoft mit dem käme, würde ich sagen, Microsoft, haut ab. Ich überlege mir jetzt etwas anderes.
Die Sache ist halt tatsächlich, wenn jetzt das Abo attraktiv wäre, eben nach dem Motto, du hast da noch Storage und who knows, aber ich muss sagen, ja, irgendwann. Also ich meine auch mein Mobile, also ist jetzt auch 2 Jahre alt und selbst ich komme mit dem eigentlich noch zurecht. Und irgendwann, habe ich ja schon gesagt, wenn ich jetzt halt in der Familie mal gehört, dass der Vater sagt, oh, mein alter Samsung liegt ab, sage ich, gut. Da hast du mein Pixel 8 Pro, ich kaufe mir, und vielleicht wie sagen wir das, als Entschuldigung, ja, weil ich am Vater mein altes Telefon vergibe, weil ich noch, also gut, ich bin sicher nicht repräsentativ für den durchschnittlichen Konsument.
Aber das ist doch einfach eine Form von dieser geplanten Obsoleszenz, oder? Dass da einfach heisst, du, die Geräte werden immer dauerhafter, aber dann tust du es nicht mehr halt austauschen, weil sie hardwaremäßig, und man kann davon ausgehen, jetzt im Moment ist zwar dank der KI, werden die Ansprüche an die Hardware und vor allem auch an den Arbeitsspeicher und so dann doch wieder grösser, aber das ist ja dann irgendwann auch einmal durch, und wenn du einfach ein Terabyte RAM in jedem Handy rein hast, dann gibt es da einfach nicht mehr viel zu steigern, und dann kannst du sagen, okay, dann ist die Hardware zwar dauerhaft, aber dann machst du quasi über den Abo-Trick bringst Leute dazu, dass sie dann ihre Geräte doch nicht ewig können brauchen. Und das finde ich, aber machen das die Leute einfach mit? Gibt es nicht irgendwann einmal, zumindest unsere Hörerinnenschaft, die findet dann irgendwann einmal, hey, aber wir Kapitalismus in Ehren, aber da muss auch ein bisschen die Bedürfnisse von uns müssen da ein bisschen berücksichtigt werden.
Ich habe jetzt ein das Gefühl, zum Beispiel beim Smartphone ist halt noch so, da willst du halt einfach immer den heißesten Scheiß haben, also alle 2 Jahre. Aber zum Beispiel beim Tablet oder beim Notebook, ja, was ich jetzt auch so sehe, ich sage jetzt auch, durchaus Technik kann feine Kollegen, Kolleginnen, dass du sagst, ja, aber mein 5-6-jähriger iPad, der kommt jetzt sicher noch 2 Jahre Updates über den iPad, wo ich halt, ich sage, zum Abend den Samstagsjahrsspiel oder irgendwie YouTube schaue oder was auch immer, der kann 7-8 Jahre sein. Das langt noch. Also, es kommt wahrscheinlich aufs Gerät an. Also, ich glaube, Smartphone wird sicher, vielleicht wird es noch extremer, dass du das alle 2 Jahre tauschst, ja. Aber sonst so Gadgets, gut, habe ich glaube ich immer gesagt, Apple Watch, it's not my thing, aber ja, und da muss sich Apple halt auch irgendwie bei den Shareholdern sagen, ja, aber wieso verkaufen wir so wenig iPads? Ja, tun wir es dann einfach absagen?
Ja, naja, also, ich habe mal da, und du hast eine andere News-Thema zusammengesucht, und wenn ich ein bisschen drüber schaue, ist mein Eindruck gewesen, da an allen Ecken und Enden wird es einfach komplizierter, und das passt vielleicht auch ein bisschen zu dieser Sendung von letzter Woche, dass es so der Komplexitätsgrad von diesen Kreisläufe oder von diesen Systemen, wo wir uns drin bewegen, wird immer grösser. Und du hast ja auch ein paar Nachrichten aus dem Sicherheitsbereich zusammengesucht, wo man sich schon fragen kann. Sind wir dann selber eigentlich noch diesen komplexen Systemen noch, werden wir denen noch Herr und Frau oder sind wir denen inzwischen einfach ausgeliefert?
Ja, also ich meine, Scientists sind ja Ransomware-Attacken, unter anderem geht gar nicht gegen irgendeine Brauer. Ist das gewesen?
Das ist dein Thema. Genau, Ransomware ist wieder da. Das ist in meinem Eindruck ein bisschen verschwunden, aber du hast gesagt, nein, die gibt es immer wieder. Und wo ist die Brauerei? Das ist eine japanische Brauerei.
Das ist, ich glaube, eine japanische Brauerei, die tatsächlich, also der Vertreiber tatsächlich, ja, ich nehme auch an, ja, die entsprechenden Anlagen sind halt wahrscheinlich auch IT-gesteuert, die sind halt nicht mehr gegangen. Klar, du kannst Bier, ja, hat wahrscheinlich auch schon mal eine Führung durch eine Brauerei gehabt, das kannst du nicht von Hand machen, aber halt, wenn du irgendwie ein bisschen grösser bist, ja, und halt irgendwie die, nein, Zentrifuge ist wahrscheinlich das falsche Wort, nicht mehr funktioniert, ja, hast du ein Problem gehabt. Und dann, selbst wenn du es nicht machen kannst, wenn du halt irgendwie die Kistchen mit dem Bier irgendwo willst anbringen, zum, ich sage jetzt, japanische Coop, ja, ohne IT wird es schwierig.
Ja, genau so ist es. Du, das ist einfach ein bisschen, genau so etwas, denkst du, so etwas Analoges wie das Bier, ist eigentlich, müsste in jeder Lebenslage funktionieren, aber nein, man tatsächlich auch dort gibt es Systeme, wo man könnte angreifen. Und du hast auch die Drohnenangriff erwähnt, wo man gesehen hat, man kann mit günstiger Technologie kann man eigentlich unsere komplexe Welt ziemlich in Schwierigkeiten bringen, indem man halt eben den Flugverkehr strategisch geschickt ein bisschen durcheinander bringt, was natürlich wahrscheinlich auch so eine Verunsicherungsstrategie dahinter steckt.
Ja, und wenn du denkst, eben, es ist dort, wo das passiert ist, ist in München gerade so Oktoberfest gewesen. Ich habe, glaube ich, auch mal so scherzhaft gesagt, ja, ist irgendjemand nach den Fiesen, ja, ein bisschen scherzen. Es ist tatsächlich die Frage, ist, und nein, mich nur wörtlich nicht, der Herr Putin, oder ist halt einfach jemand, der so eine Drohne gehabt hat, und wollte einfach mal gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir die am Flughafen starten.
Ja, durch das, dass es nicht nur an einem Flughafen war und durch das, dass es häufiger vorkommt und dass, durch das, dass auch Drohnen in anderem Zusammenhang, sei es in Polen, von sich Reden gemacht haben, ist das schon, wie soll ich sagen, naheliegende Vermutung, und es zeigt halt einfach, dass mit diesen komplexen Systemen auch so die neuen Angriffsszenarien halt einfacher werden, wahrscheinlicher werden, und der Informationskrieg oder der Krieg, die Verunsicherungsstrategie halt auch wirklich funktioniert, weil ich glaube, das hat schon sehr viele Leute verunsichert, und dann hat es gleichzeitig auch noch, oder fast gleichzeitig, hat es, du hast vorher den Angriff auf die Brauerei erwähnt, aber es hat ja dann auch noch die Angriff auf Flughäfen im Cyberbereich gegeben. Und das ist ja auf eine Art dann nochmal etwas gewesen, wo dann auch uns verunsichert hat. Was hast du dort dazu herausgefunden?
Ja gut, eben, die Frage ist natürlich, wer ist es wieder gewesen? Ist es einfach eine typische Ransomware-Bande, weil man weiss ja mittlerweile, dir privat, wird vermutlich mit Ransomware nicht mehr so viel passieren, weil eben was kann man von uns zwei jetzt holen? Vielleicht 100 Stutz, weil sonst sind halt Viertel weg. Aber klar, wenn ich sage jetzt, du es schaffen würdest, ja, sagen wir, Zürich Airport zu verschlüsseln.
Okay, ja.
Dann, ja, würden die wahrscheinlich, wenn sie es nicht schaffen, doch vielleicht, ja, jetzt nicht mich verhaften, aber ich glaube, irgendwann, wenn sie es nicht würden schaffen, würden sie vielleicht schon irgendwann mal Kohle rausrücken, dass man den Decryption Key überkommt. Also,
ja, gut, eben, das ist halt das Problem. Man sagt immer bei diesen Erpressungen, man sollte eigentlich nicht darauf eingehen, weil sonst wirst du einfach nochmal erpresst und nochmal, weil es sich gelohnt hat. Und das, aber ja, man müsste halt wahrscheinlich tatsächlich seine Systeme so schützen. Und hast du das Unternehmen, das Collins Aerospace, hast du das vorher schon gekannt? Ich habe noch nie von dem gehört und das habe ich auf eine Art noch bemerkenswert gefunden, dass es, die machen, glaube ich, die Check-ins wickeln die häufig ab und das sei einer von den weltweit grössten Anbietern von diesen Systemen in der Luft- und Raumfahrt, wo irgendwie auch mit der Verteidigung, ein US-Konzern, wo dort dazugehört und die sind eben angegriffen worden und darum hat es in verschiedenen Flughäfen in Europa dann das Check-in nicht mehr funktioniert und aber dort ist es so, dort hat man ja auch können vermuten, ob du hast schon gesagt, der Mann im Kreml dahinter steckt. Aber im Moment ist es, glaube ich, sieht es eher so aus, dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann. Es ist einer verhaftet worden, aber der hat zumindest keine Verbindungen, die man bisher würde kennen, so zu Russland oder zu anderen Akteuren so im staatlichen Bereich, die dann vielleicht da könnte Interesse daran haben, so eine Sabotage durchzuführen. Aber das ändert ja, oder es macht es auf eine Art eigentlich fast noch ein bisschen bemerkenswerter, wenn ich das so formuliere. Wenn das eine Einzelfigur ist, dass ein Einzelner das schafft, einen Cyberangriff zu fahren, wo dann natürlich in mehreren Flughäfen das Check-in zum Erliegen bringt, ist schon kein gutes Zeichen für die Resilienz von unserer digitalen und von unserer technologisierten Welt, würdest du nicht meinen?
Schon nicht, und eben die Frage ist jetzt ja, will er nur, ich sage jetzt in Anführungszeichen, einfach Geld verdienen oder will er wirklich das kaputt machen? So nach dem Motto, er tut jetzt halt die Dienste einfach mal stoppen, okay, kann man wieder rauffahren, aber wenn er jetzt einfach, ich sage jetzt ja, im übertragenen Sinne Format C-Doppelpunkt macht und das Backup dann wegschmeißt, das ist dann nicht wahrscheinlich wirklich aus. Also nicht nur in Zürich, wahrscheinlich auch in Kopenhagen oder im Charles de Gaulle Flughafen.
Ja, also da sind jetzt Heathrow, das London Heathrow ist betroffen gewesen, auch Berlin und Brüssel. Also ja, man kann sich ein bisschen wundern. Aber wie sollen wir sagen? Unser Leben wird ja darum komplizierter, weil jetzt ein neues Social Media Network auf uns zukommt und dort geben wir uns dann nicht direkt aufs Dach, sondern wir lassen unsere KI-Avatar einander auf den Kopf hauen. Was haltest du denn von dem?
Eben, ich habe es noch nicht. Ich glaube, ich habe auch umgefragt, auch gewisse andere Journalisten. Also, es geht um Sora von OpenAI, ChatGPT. Und ja, du kannst anscheinend eben, ich habe jetzt nur YouTube-Video gesehen, ich habe es nicht selber können probieren. Also, ich kann mal sagen, hey, irgendwie make a cat jump in the pool, sowas, das haben wir jetzt auch schon, aber ich könnte da anscheinend ein Video von dir hochladen und dann, ja, sagen wir, make Matthias wear a Bikini oder so, irgend sowas, ja.
Ich das.
Irgend sowas kannst du machen, also, und die Idee ist, also, ChatGPT benutzen wir wahrscheinlich auch für unsere Texte und alles, aber dass du jetzt praktisch der Prompt, den du gibst, wird dann wie im Instagram teilt, wie wenn ich jetzt halt sage, ich bin jetzt da im Tessin,
ja,
am Lago Maggiore, Plätsch, dass, wenn ich jetzt halt eben sage, make Matthias oder make a Salto, dass das dann aber in meiner Timeline ist.
Ist das, ich sage mal jetzt, ist das eine gute Idee? Ich meine, jetzt sind wir noch eigentlich überfordert immer noch von jeder einzelnen von diesen KI-Neuerungen, die da von uns zukommt. Und dann gibt es noch eine, wo eben der Sam Altman, der Chef von OpenAI, hat sich ja den Spass daraus gemacht, dass man seine eigene Persona jetzt irgendwie kann brauchen. Man kann selber irgendwie lustige Deepfake-Videos machen, wo der Sam Altman drin vorkommt, wenn man den Zugang hat. Ich habe ihn auch noch nicht. Und, aber ist das jetzt das, was man genau jetzt braucht, hätte so eine Einladung für Deepfakes und dass man irgendwelche Leute in irgendwelchen Situationen kann auftreten lassen und man weiss nicht mehr, wie, also wir müssten in dem Zusammenhang ja vielleicht noch daran erinnern, dass der US-Präsident, den ich jetzt nicht namentlich erwähne, aber ihr wisst, wer das ist, wo sich ein Spässli daraus macht, eigentlich alle drei Tage ein Video rauszuhauen, wo er seine politischen Gegner eigentlich der Lächerlichkeit preisgibt und sich selber als Held und als Jesus und als Retter von der Menschheit inszeniert. Also ist es dann genau in dem Moment eine gute Idee, wenn du dann noch so ein soziales Netzwerk machst, wo die Leute einfach jeder, ich sage es jetzt ein bisschen hart, jeder Depp kann von seinem Nachbar ein Video machen, wo der Nachbar irgendwie einen Scheiß baut. Und ich frage mich jetzt schon ein bisschen, was. Man könnte es jetzt ein bisschen böse sagen, ob es nicht dem Sam Altman ein bisschen das Hirn nie geschissen hat.
Ich finde es auch nicht gut. Also klar, wenn man jetzt mal würde, das Ding, du kannst ja heute schon eben mit entsprechenden Tools Video machen.
Ja.
Also nach dem Motto eben, make a cat jump into the pool. Schön, für dich. Aber eben, dass du das jetzt noch sozusagen automatisch scherst. Klar, ich habe natürlich, und ich habe irgendwas mal gemacht durch Make a Cat, Smoke a Cigar,
ja,
Laundering Money.
Das habe ich auch schon gemacht. Also du hast sie noch Geld
waschen. Ja, aber so, ich muss einfach sagen, die einzige Hoffnung, die ich noch habe, weil eben die Sache, ich glaube, es ist auch sicher schon SRF der Tagesschau gewesen, die Hoffnung, die ich jetzt noch habe, weil du weißt ja heute eben, An einem Foto hast du vor 60 Jahren nicht trauen können.
Genau.
Dass vielleicht die Leute jetzt immer noch denken, ist jetzt wirklich der Matthias, ich sage jetzt, wo in den Badhosen am Bahnhof Winterthur rumläuft, ja, ist das vielleicht wirklich echt oder ist es fake? Dass die Leute jetzt vielleicht durch das ist eine Hoffnung und wahrscheinlich wird der Mege mich auslachen, aber man kann ja die Hoffnung haben.
Der Melzi, glaube ich, noch ein bisschen eher. Ich verstehe, was du meinst und ich habe mir das genau auch überlegt. Es könnte sein, dass der Sam Altman jetzt gesagt hat, also eben, wir haben das Problem mit diesen Deepfakes sowieso, bringen wir es hinter uns, wir machen das so einfach, dass man Deepfakes kann machen, dass einfach jeder, der Hinterste und Letzte am Schluss kapiert hat, dass man diesen Videos auch nicht mehr darf glauben. Weil es ist tatsächlich so, ich habe das Gefühl gehabt, eigentlich, dass jeder sollte wissen, dass man einem Bild nicht mehr vertrauen darf, und zwar schon seit man in der Dunkelkammer können abwedeln und nachbelichten. Oder weil es schon da hast du. Aber es zeigt sich eben schon, je einfacher das wird, desto mehr senkt das eben die Hürde, dass der Hinterste und Letzte und seine Grossmutter auch noch das machen, oder? Und ich habe dann auch das Gefühl gehabt, hey, aber wenn das so häufig ist, dann müsste eigentlich jeder kapieren, dass das Fake sind. Und dann gehe ich aber ins Facebook schauen und dort habe ich, der Fachbegriff dafür ist das AI-Slop oder der KI-Matsch, der KI-Morast. Und dort gibt es einfach all die Fake-Videos von einem Kind, der sagt, hey, ich habe heute Geburtstag, ich habe mir selber einen Kuchen backen, weil mir niemand zum Geburtstag etwas geschenkt hat. Und dann hat es 2000 Leute, und ich übertreibe nicht, 2000 Leute, die darunter sagen, hey, du armes Kind, wir gratulieren dir natürlich. Und dabei siehst du einfach einen Kilometer gegen den Wind, dass das ein KI-generiertes Bild war. Und darum glaube ich eben, nein, die Leute merken es nicht und es ist einfach verheerend. Und wenn das Sam Altman seine Strategie sollte gewesen sein, dann geht sie Vater gerade in die Hose.
Ja, oder halt hier mit der Klassiker, was die, Frau Bommer-Schneider, die sagt, ja, sie hat jetzt in Bitcoin investiert und
ja,
hat
hier wieder genau,
mit, verdreifacht. Ja, vielleicht eben tatsächlich und eben, Milzi, wenn es zulässt, ist, vielleicht müssen wir wirklich wieder mal einen Refresher in Sachen Medienkompetenz machen.
Ich schwanke so zwischen Hoffnung und Verzweiflung, aber im Moment kippe ich eher ein bisschen in Richtung Verzweiflung, weil ich glaube, das kommt so schnell, die Entwicklung, die ich, und ich weiss jetzt nicht, ich meine, Meta geht ja in die gleiche Richtung, oder? Die haben ja auch dann, sind ein bisschen überrannt worden von OpenAI, aber die haben ja eine ähnliche Idee, dass man auch eigentlich die sozialen Medien dann mit der KI verheiratet. Und das Nächste, was dann auch schon gerade in den Startlöchern steht, ist, dass dann KI, wenn du mit dir redest, also Dialog führst, dass sie dann anfängt, alles, was du schreibst, auszuwerten für personalisierte Werbung. Also wenn du dann das Gefühl hast, du hast bis jetzt noch können Meta etwas vormachen, was so deine Vorlieben angeht, dann kannst du das künftig dann gerade sowieso vergessen. Und ich finde wirklich, ich verstehe, dass das probiert wird, aber man müsste doch auch ein bisschen zumindest das Verständnis hat dafür, dass die Gesellschaft bei diesen Entwicklungen muss hinten reinkommen, oder? Und man müsste auch ein bisschen Zeit einplanen, dass man all die Neuerungen kann absorbieren und damit umgehen.
Ja, absolut. Wie gesagt, es ist so schnell gegangen. Ich meine, wo man vor wahrscheinlich vor 3 Jahren der Maggie mal hat wahrscheinlich mal den ChatGPT-Link bei uns in einem Gruppenchat da.
Ja, genau.
Da ist losgegangen und eben, dann hast du irgendwann können Bilder machen und dann eben, wenn irgendein Make a Man und dann haben die 4, 6, 8 Finger
ja,
gehabt.
Ja, genau, genau.
Und eben mittlerweile hast du auch jemanden, also ja, es ist noch nicht so lange her, dass du eben, wie gesagt, der Matthias oder der Chris, der auf dem Kreuzfahrtschiff Limbo tanzt, das ja, bringst du an.
Und das Problem ist halt einfach, weil Menge von diesen Inhalten heute so gross ist, du kommst gar nicht mehr dazu zum Fingerzählen, weil ja. Die Menge ist so riesig und ja, also wir müssen das vielleicht mal separat diskutieren. Ja. Ich habe dieser Sendung dann noch den Titel gegeben, ob es dann jetzt demnächst einen Cyberangriff aufs smarte WC gibt, weil wir haben zwar nur noch 30 Sekunden oder so, weil Amazon hat dann auch noch so neue smarte Gadgets und so vorgestellt. Kann man sagen, ganz kurz, Digi Krishna, ist das jetzt der Durchbruch, vielleicht zusammen mit KI und den Cyberangriffen, ist das jetzt der Durchbruch vom smarten Home?
Wer weiß, aber eben, es hat den Klassiker gegeben, dass man einen Kühlschrank, da ist ein SSL-Zertifikat abgelaufen, ja, genau. Und dann hast du nicht mehr können, dein Joghurt nachbestellen. Schöne Scheiße.
Genau, so ist es. Und was jetzt Amazon vorgestellt hat, irgendetwas, wo man müsste wissen, wo man müsste kaufen. Ich habe wieder so ein bisschen von Abos gehört und so.
Also mein Kindle, glaube ich, 7. Generation, der langt noch, also nein, für mich nicht.
Nerdfunk. Schaltet Sie auch zum nächsten Mal wieder ein, wenn es heisst